Bis das kommt, fange ich schon mal an. Also das Erste ist natürlich, dass ich mich sehr freue, bei Ihnen zu sein. Und ich möchte herzlich danken, dass ihr mich eingeladen habt, hier aufzutreten mit einer wunderbaren Botschaft, muss ich ehrlich sagen, die mich selber völlig überrascht hat, als ich da länger mich damit befasst habe. Und ich habe große Freude, euch etwas teilzugeben an dem. Sie wissen, dass ich immer anfange, indem ich mein Gebet singe am Anfang. Und das kann ich ja ohne diesen Apparat da machen. Und deswegen werde ich jetzt da vielleicht etwas länger mein Gebet singen. Ich kann das sehr lang singen, aber ich singe es nur ganz kurz. Fülle uns jetzt mit deinem Lebenswasser, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns jetzt mit deiner Liebe, fülle du uns mit dir. Herr, tue deine Lippen auf und sprich du durch dein heilig Wort zu uns. Fülle uns mit deinem Leben, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns frühe mit deinem Lebenswasser, fülle du uns mit dir. Herr, tue unsere Ohren auf, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Fülle uns frühe mit dem Lebenswasser, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns frühe mit deiner Liebe, fülle du uns mit dir. Herr, tue unser Verstehen auf und schließe auf dein heilig Wort für uns. Fülle uns frühe mit dem Lebenswasser, so können wir rühmen und fröhlich sein. Fülle uns frühe mit deiner Liebe, fülle du uns mit dir. Amen. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen nervös, aber das ist ja so am Anfang. Corona hin oder her. Mein Thema für heute Morgen ist allein deine Gnade genügt. Wir singen das Lied nicht, Thomas, ich habe mir das überlegt, weil es nicht so bekannt ist. Deshalb gehen wir weiter. Allein deine Gnade genügt, das ist mein Thema. Hebräer Kapitel 2, 9 bis 18. Und das Thema ist, warum das Kreuz Christi die Krone der Barmherzigkeit Gottes ist. Oder auch, warum seine Erniedrigung gleichzeitig seine Erhöhung ist. Nochmal, warum ist das Kreuz Christi die Krone der Barmherzigkeit? Oder anders ausgedrückt, warum ist die Erniedrigung von Jesus gleichzeitig seine Erhöhung oder auch seine Verherrlichung? Also, jetzt Folgendes. Hier haben wir einen gekrönten Christus am Kreuz. Ein seltenes Bild, man findet fast keine Bilder in diese Richtung, aber heute geht mir es allein um diese neue Entdeckung meinerseits. Viele andere haben das vielleicht schon entdeckt, dass im Grunde in der Erniedrigung wir die Verherrlichung finden. Es ist nicht so, dass die Erniedrigung jetzt ist und dann kommt die Verherrlichung, sondern die Erniedrigung selber ist die Verherrlichung. Und das ist ein Gedanke, der in Hebräer 2, 9 bis 18 sehr stark vorkommt. Jetzt machen wir es so, dass ich nicht anfange mit dem Text, sondern ich fange an mit dem Losungswort für den heutigen Tag. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ich möchte kurz von meiner Seite her sagen, dass ich weitgehend hergestellt bin. Ich bin von Herzen Gott dankbar für all die Güte, die er uns geschenkt hat, die er mir persönlich geschenkt. Ich habe jetzt am Montag die Verhandlung gehabt mit der Staatsanwaltschaft. Da ging es nochmal um die Schuldfrage und es war eine sehr lange Sache. Ich bin dann nach fast 2 Stunden, war ich dann völlig erledigt. Aber wir haben fest dafür gebetet, dass ich die Kraft behalte, weil das ist das Problem meiner Konzentration, dass das irgendwann mal nachlässt. Und so hat es also auch geklappt. Dann war das Interessante, als dann er mich gefragt hat, Herr Kemmler, wie stellen Sie sich vor, die Verbesserung Ihrer Konzentration? Da habe ich dann mal ein kleines Zeugnis reingebracht. Wie stellen Sie sich die Verbesserung Ihrer Konzentrationsfähigkeit vor? Dann habe ich gesagt, oh, das finde ich jetzt überhaupt kein Problem. Da müssen zwei Sachen, braucht es da. Erstens die Geduld und die Gnade Gottes. Was? Die Gnade? Ja, die Gnade Gottes ist sehr wichtig. Und der hat es ins Protokoll reingeschrieben. Ich habe es nachher kontrollieren dürfen. Also die Gnade Gottes ist bei der Staatsanwaltschaft vermerkt, dass die mir hilft. Das finde ich super. Und das andere, ich muss mal so wo stehe, wo ich ein bisschen kann anlehnen. Das andere ist ja wirklich ein wunderbares Beispiel von der Gnade Gottes. Nämlich, ich bin ja jetzt die längere Zeit krank gewesen. Ich war weg, die 6, 7, 8 Monate. Und nun hat das TDS natürlich mein Büro gebraucht. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der jetzt anfängt am 1. September. Und der gute Direktor, der hat sich so Mühe gegeben, mir zu sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir dein Büro brauchen. Also hat er mich in sein Büro gebeten, komm herein, lieber Dieter. Dann habe ich gedacht, jetzt wird's ernst. Und dann habe ich mich abgesetzt und dann hat er gesagt, ja, es war die Abmachung von allem Anfang an, dass ich ausziehe, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt. Das ist ja ganz klar. Und dann hat er gesagt, ja, die Zeit ist jetzt gekommen. Ich brauche einen Assistenten und der braucht ein Büro. Wir haben kein weiteres Büro. Also dein Büro kommt dann dran. Ich sage, du, das ist doch selbstverständlich. Ich bin jederzeit bereit gewesen, schon immer nach 65 auszuziehen. Da hat er gesagt, ausziehen? Nein. Wir haben beschlossen. Also jetzt kommt es wieder so eine Portion von Gnade. Wir haben beschlossen, wir wollen dich hier behalten. Und zwar kannst du jetzt beim Felix, das ist mein Kollege, der macht Katechetik und Psychologie, Entwicklungspsychologie. Der Freund Felix will, dass ich in sein Büro mit einziehe. Und nun bin ich fürs letzte Jahr, weil er geht in Ruhestand immer Jahr, für ein Jahr bin ich jetzt also bei ihm in seinem Büro. Und wir hausen da miteinander. Ich habe bereits angefangen, das ist eine wunderbare Sache. Also ich kann euch sagen, die Gnade Gottes ist unglaublich. Und dann habe ich noch weiterhin, ja, nein, weiß, wir wollen dich hier behalten, du hast gute Kontakte mit den Studenten, das wird uns fehlen, wenn du nicht da wärst. Also bin ich weiterhin im TDS. Nur im Falle, mich mal besuchen wollt im TDS, ich bin immer noch dort. Oder einen Kaffee bei mir trinken wollt, dürft ihr gerne machen. So, jetzt aber die Losung. Jetzt wollen wir uns wirklich der Sache zuwenden. Die Losung findet sich in Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mit allem geistlichen Segen uns gesegnet hat, im Himmel durch Christus. Ich wiederhole, weil das, was ich heute Morgen bringe, ist im Grunde eine Entfaltung von dem, was da steht. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen, nicht materiellen, mit allem geistlichen Segen gesegnet hat, im Himmel, in der Himmelswelt, durch Jesus Christus. Es geht mir heute Morgen um die Entdeckung, dass vom Kreuz her alle geistlichen Segen ausgehen. Diese geistlichen Segen in der Himmelswelt, davon wird er mir heute Morgen berichten. Es ist etwas wie eine Neuschöpfung. Vom Kreuz geht aus die Neuschöpfung der Menschen. Also so wie vorher die Schöpfung aus dem Nichts geschehe ist. Ja? Die Schöpfung aus dem Nichts ist durchs Christi kommen eine neue Schöpfung entstanden. Und diese Schöpfung geht aus vom Kreuz Christi, das gleichzeitig die Krone Christi ist. Nicht die Auferstehung, nicht die Himmelfahrt. Ich will das einfach betonen. Das Kreuz Christi ist der Brennpunkt. Der Brennpunkt nicht nur des Christentums, sondern das Kreuz Christi ist der Brennpunkt aller Religionen. Es gibt keine Religion auf der ganzen Welt, wo so einen Brennpunkt hat wie ein Kreuz, das gleichzeitig die Krone ist. Das wird im Folgenden entfaltet werden. Nochmal, Brennpunkt in allen Religionen, nirgendwo auf der ganzen Welt, weder in der Geschichte noch in der Gegenwart, gibt es so etwas, wo vergleichbar wäre. Das ist mir sehr wichtig, dass wir die Größe dessen begreifen, was Gott durch Christus ausgerichtet hat. Also, warum ist das Kreuz Christi gleichzeitig seine Krone? Und da haben wir ein seltenes Bild gefunden im Internet, Christus, der Gekreuzigte, der gleichzeitig der Gekrönte ist. Und das möchte ich jetzt im Folgenden mit folgendem Text vortragen. Wir haben den Text hier vor uns aus Hebräer 2. Ich lese euch jetzt mal diesen Text und nachher gehen wir durch den Text in 7 Geschenken. Wo habe ich mein Geschenk? Mein Geschenk hier. Ich werde euch 7 Geschenke vortragen. Das sind geistliche Segnungen, die wir haben. Jetzt aber zum Text. Ich darf euch bitten, diesem Text vorsichtig zu folgen. Doch sehen wir Jesus, der für kurze Zeit ein wenig unter die Engel erniedrigt worden war, infolge von dem Erleiden des Todes mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Ich verweise schon darauf, dass mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ebenfalls mit dem Leiden des Todes verbunden ist. Nicht nachher. Das erlebe ich nochmal. Das ist der Schlüssel zum Verständnis. Sehen wir Jesus, der für kurze Zeit ein wenig unter die Engel erniedrigt worden war, ist infolge von dem Erleiden des Todes, deshalb erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Haben wir es mitgekriegt? Ist ganz wichtig. Damit er durch Gottes Gnade für alle Menschen den Tod verschlinge. Denn es war angemessen für Gott wegen dem und durch den das Universum existiert, da er viele Söhne teilgegeben hatte an seiner Herrlichkeit, den Anfänger ihrer Rettung, das heißt der Heimkehr, durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der Heiligende als auch der Heiligmachende stammen von einem ab. Aus diesem Grunde schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Denn er sprach, ich will verkünden deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dich verherrlichen. Wiederum, ich werde mein Vertrauen auf Gott setzen. Und abermals, hier bin ich zusammen mit den Kindlein, die mir Gott geschenkt hat. Weil nun die Kindlein teilhaben an Fleisch und Blut, das heißt Menschennatur, nahm er freiwillig in ganz derselben Weise teil an demselben Dingen, das heißt an Fleisch und Blut, damit er durch den Tod den entmachte, der die Gewalt über den Tod hat, das ist der Teufel. Und so die befreite, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tode waren. Denn keineswegs nimmt er sich der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Deshalb war er verpflichtet, in jeder Hinsicht den Geschwistern gleich zu werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester im Dienst vor Gott, mit der Absicht, dem Volk die Sünden zu vergeben. Denn weil er selber durch seine Leiden Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Ich weiß, ich verlange viel, das ist ein langer Text, aber wir gehen jetzt ihn langsam durch in 7 Stufen. Einfach, dass Sie wissen, was jetzt auf uns zukommt. Da ist also die ganze neue Schöpfung ist hier enthalten, mit allen wesentlichen Elementen. Durch Gottes Gnade, sagt er ja, durch Gottes Gnade ist das alles geschehen. Die Gnade ist alles, was zählt. Das ist das, allein die Gnade genügt. Das wollen wir heute mal schon mitnehmen. Allein die Gnade genügt, die neue Schöpfung. Am Anfang steht eine Generalamnestie. Schuld vergeben. Ich lese den Vers 9. Doch sehen wir Jesus, der für kurze Zeit ein wenig unter die Engel erniedrigt worden war, infolge von dem Erleiden des Todes, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Nochmal beachtet, Erleiden des Todes kann man lesen sowohl mit der Erniedrigung wie auch mit der Verherrlichung. Kriegen Sie es mit? Das gehört zusammen. Ist nicht so. Und anschließend war dann die Auferstehung und die Himmelfahrt. Sondern der Tod selber ist die Herrlichkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Damit er durch Gottes Gnade, das müssen wir dick unterstreichen, für alle Menschen den Tod verschlinge. Ich will hier kurz sein. Für alle Menschen, anstelle von allen Menschen, im Namen von allen Menschen, stellvertretend alle Menschen den ewigen Tod. Das ist nicht der physische Tod. Das ist der ewige Tod in der Trennung von Gott. Diesen Tod hat er, das Wort, wo im Griechischen verwendet wird, ist absolut faszinierend. Nicht erleide, sondern er hat ihn, meine Frau hat gesagt, den Ausdruck darf ich nicht verwenden, aber ich sage, das ist der wirkliche, er hat ihn gefressen. Er hat den Tod aufgefressen. Er hat den Tod in sich verschlungen. Ich will einfach kurz mal das in unser Bewusstsein aufnehmen. Dieser Christus ist durch die Gnade Gottes dazu bevollmächtigt gewesen, dass durch sein Sterben am Kreuz, jetzt kommt die Krone, jetzt kommt die Krone, jetzt kommt die Herrlichkeit, für alle Menschen den ewigen Tod in seiner Person, in sich verschlinge, sodass es für solche, die zu Christus gehören, keinen ewigen Tod mehr gibt. Eine Riesenfreude schon mal. Also das ist der Anfang, das ist die Grundlage, das ist der Ausgangspunkt. Alle Schuld, ihr Lieben, ist vergeben, weil Christus das am Kreuz für uns getan hat. Ich rede jetzt nur von den Früchten. Was ist die Folge? Erstes Lebenszeichen, die erste Frucht, der Zugang zu Gott. Denn es war angemessen für Gott, wegen dem und durch den das Universum existiert, da er viele Söhne teilgegeben hat an seine Herrlichkeit, den Anfänger ihrer Rettung, das heißt Heimkehr, durch Leiden zu vollenden. Also, ich kann mich nicht entschuldigen für den Verfasser vom Hebräerbrief, das sind alles sehr komplizierte Sätze, aber nun ist es mal so, oder? Also, ihr könnt auch mal durchschnaufen. Ich tue immer nur ein, zwei Sachen unterstreichen. Hier unterstreiche ich, dass Rettung immer Heimkehr ist. Jesus war der Anfänger, er war der Ursprung, er war der, in die Welt kam, um das zu initiieren, dass Menschen heimkehrten zu Gott. Rettung heißt immer Heimkehr, glückliche Heimkehr zum Vater. Also Jesus hat schon in seiner historischen Zeit viele Menschen bereits zur Rückkehr zum Vater gebracht. Das wird hier erwähnt. Ja. Aber jetzt kommt das Interessante. Er hat ihn durch Leiden vollendet. Das ist der zweite Punkt an dieser Stelle. Das Interessante ist, vollenden, sein Ziel zu erreichen. Er hat am Kreuz sein Ziel erreicht. Er hat am Kreuz seine Bestimmung erreicht. Nochmal, nicht primär bei der Auferstehung, sondern das Kreuz Christi ist die Krone. Das Kreuz Christi ist die Krönung. Das Kreuz Christi ist die Verherrlichung in der Welt Gottes. Achtung, in Johannes 19, Vers 30 haben wir den letzten Schrei von Jesus am Kreuz. In Johannes 19, Vers 30 haben wir den letzten lauten Schrei von Jesus, der ist uns bekannt, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Ich bin am Ziel angekommen. Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte. Der hat nicht mit der Auferstehung spekuliert. Am Kreuz hat er sein Ziel erreicht. Johannes 19,30. Und wisst ihr, unmittelbar im Anschluss zerriss der Vorhang von oben nach unten in einem. Das heißt, jetzt ist der Zugang zu Gott eröffnet. Jetzt dürfen wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Nur durch diesen Tod. Das ist die Krönung. Das ist die Krönung seines Todes. So ist sein Kreuz die Krone der Menschheit. Durch, ich wiederhole noch einmal, durch sein Es ist vollbracht, es ist vollendet, hat Gott sozusagen den Vorhang geöffnet. Jetzt dürfen wir heute in der Gemeinschaft mit Gott leben. Also alles in Ordnung, weil die Schuld beseitigt ist. Das ist der entscheidende Punkt. Wir dürfen vor Gott treten, weil unsere ganze Schuld, die wir aufgeladen haben im Laufe von unserem Leben, die ist bereinigt, ist abgetragen. Golgatha ist der Müllhaufen. Golgatha ist der Müllhaufen, wo alles abgeladen worden ist in deinem Leben, in meinem Leben, in der Vergangenheit. In der Gegenwart und in der Zukunft. Wir werden noch höher von Sünden auch noch später. Dort ist passiert. Also, die erste Frucht ist der Zugang, ist die Gemeinschaft mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott. Hier, wo kann ich die hinlegen? Das ist die erste Frucht. Ich wollte einfach, dass wir es sichtbar machen. Diese Wirkungen sind Früchte, das sind die Segnungen von Epheser 1, Vers 3. Das sind die geistlichen Segnungen in der Welt Gottes durch Christus. Zugang zu Gott, Begegnung mit dem lebendigen Gott, Gemeinschaft. Das, was am Anfang der Sinn der Schöpfung war, dass der Mensch in der Gemeinschaft mit Menschen lebt, das war durch die Vertreibung aus dem Paradies weggetan. Jetzt ist der Zugang da. Vergesst nie, Johannes 19,30, es ist vollbracht, es ist vollendet. Ich habe das Ziel meiner ganzen Wirksamkeit erreicht. Ich bin nicht gekommen, um viel zu heilen, ich bin gekommen, nicht einmal, um viel zu lehren. Ich bin gekommen, um den Menschen wieder die Begegnung mit Gott zu ermöglichen. Und ich lade alle heute ein, heute Morgen, nicht Abend, heute Morgen. Wenn man das noch nicht recht begriffen haben, dass wir in Freiheit, in großer Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten können, ohne dass wir von seiner Heiligkeit erschlagen werden, dann haben wir das diesem Christus zu verdanken. Kann ich dir mal diese Banane geben? Ach komm, ich gebe das, du kannst ja den ablegen, dann können wir das zusammen machen. Zweites, denn sowohl der Heiligende als auch der Heiligmachende stammen von einem ab. Aus diesem Grunde, jetzt kommt die zweite wunderbare Frucht, schämt Jesus sich nicht, sie Brüder zu nennen. Heiligung, Heiligung, treten wir in die Gegenwart Gottes, dann ist Heiligung absolut notwendig. Jesus ist der, der heiligt, und wir sind die, die geheiligt werden. Was heißt denn geheiligt werden? Ja, was ist denn das? Da kriegen viele Leute immer einen Schreck mit der Heiligung. Ich mache jetzt das Einfache. Wir beten das jeden Tag. Geheiligt werde dein Name. Wir werden Christen immer und überall genannt in den Briefen die Heiligen. Wir sind Heilige. Wir beten, Heilige, geheiligt werde dein Name. Wer meine Predigt vor 10 Jahren gehört hat oder vor 15 Jahren, als ich hier ankam, habe ich das Vater Unser ausgelegt. Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Bitte jetzt nochmal hören für solche, die es schon gehört haben. Nicht wir heiligen den Namen Gottes, sondern Gott heiligt sein Wesen in meinem Leben. Er verherrlicht sein Wesen. Deshalb bete ich immer im Stillen, wenn wir laut beten, unser Vater, der du bist im Himmel, verherrliche du deinen Namen in meinem Leben. Verherrliche du dein Wesen im Leben meiner Mitmenschen. Das ist, was wir bitten. Was ist denn das Wesen Gottes? Wiederum etwas Großartiges, wieder eigentlich etwas Einfaches. Ihr kennt schon, aber das ist entscheidend. Und die Welt wird verändert in einer Weise, die ist unglaublich. Gottes Wesen beschreibt Gott selber. In 2. Mose 34, die Verse 6 und 7. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade und Treue. Das heißt, die Heiligung besteht darin, dass wir uns verändern lassen durch das Wort Gottes, durch das Gebet in das Wesen Gottes, nämlich die Barmherzigkeit, Gnade, Langmut. Ich tue es jetzt nicht im Einzelnen entfalten, ich sage es nur, das ist die nächste Frucht, das ist die nächste Lebenszeichen der neuen Schöpfung. Barmherzigkeit kommt in eine unbarmherzige, finstere Welt hinein. Neue Schöpfung, die vom Kreuz Christi ausgeht. Barmherzigkeit und Gnade und Langmut. Stellt ihr nur euch einmal vor, einen Tag lang einen barmherzigen Tag einzuschalten. Barmherzig, was heißt, ich laufe den Leuten nach, die unbarmherzig sind. Ich laufe Leute nach, wirklich, ich sag's. Ich habe es gestern wieder gemacht, bin abgeschifft. Heißt das in der Schweiz abgeschifft, abgelehnt? Erbärmlicher Mensch. Ich bin mit dem Erbarmer Gottes gekommen. Will ich nicht, interessiert mich nicht. Aber ich arm, ich armselig, ich erbärmlich. Also das Erbarmen Gottes bringt die Kraft des Erbarmens Gottes ins Leben von Menschen, ob sie es akzeptieren oder nicht. Halleluja. Also ich finde es gut, was du vorher gesagt hast über das Halleluja. Ich glaube, du hast einen Gottesdienst gehört, wenn ich dich recht verstanden habe, wo die Leute oder der Pastor immer Halleluja und Amen gerufen hat. Das finde ich super. Also wir könnten, ich habe das schon mal erwähnt, wir könnten das ja hier mal einführen in unsere Gemeinde, dass wenn immer ich was Vernünftiges sage, ihr sagt Halleluja oder Amen, Amen. Ich wiederhole, es ist vollbracht, Christus hat uns den Zugang zum ewigen Vater geschaffen. Zweitens, Heiligung, Heiligung. Wie werden wir geheiligt? Jesus sagt in seinem Abschiedgebet, Kapitel 17 im Johannesevangelium, Vater, heilige du sie. Dein Wort, durch dein Wort werden wir geheiligt. Wenn wir treu im Wort Gottes bleiben, dann werden wir mehr und mehr verwandelt in unserem Inneren, in das Wesen Gottes. Lukas 6, 36. Ganz nebenbei, Diese Aufstellung könnt ihr nachher mitnehmen, wer Interesse hat, auch auf Anregung meiner geliebten Frau, sie ist ohnehin so gescheit. Also aufgrund der Anregung meiner Frau habe ich das ausgedruckt und ich habe 50 Kopien, wer es will, kann das mitnehmen. Da ist das alles drauf. Sowohl die Übersetzung, darf ich in Bescheidenheit sagen, ist sozusagen meine eigene, obwohl es eigentlich ja vom Herrn kommt, aber es ist meine eigene. Aber es ist richtig, nicht, dass er denkt, er hat geschummelt. Das ist eine richtige Übersetzung, gute Übersetzung. Und die 7 Schritte, die sind drin. Das ist vielleicht so der Gedanke meiner lieben Frau, während der Woche mal diese einzelnen Schritte miteinander anschauen. Zweite Frucht, zweite Wirkung, drittes Lebenszeichen. Familie Gottes gegründet. Denn er sprach, ich will verkünden deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde, Ekklesia, will ich dich verherrlichen. Und wiederum, ich werde mein Vertrauen auf Gott setzen. Und abermals, hier bin ich zusammen mit den Kindlein, die mir Gott gegeben hat. Nur so viel, ihr Lieben. Was ist das Wesen der Gemeinde? Was ist das Wesen der Church? Was ist das Wesen der Gemeinschaft? Drei Dinge. Das Evangelium verkünden, Gott verkünden, Gottes Herrlichkeit zu verkünden. Zweitens, loben und preisen, das, was wir vorher getan haben, das verherrlichen. Und das Dritte, und das ist alles, was Jesus getan hat. Er sagt, ich habe das gemacht. Dann kommt das Vertrauen auf den Gott setzen, den wir verkündigen und den wir lobpreisen und den wir verherrlichen. Dir vertrauen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das sind sozusagen die Grundbestandteile der Kirche. Das taucht hier auf. Kirche taucht auf. Das gehört zur neuen Schöpfung. Das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt gibt es die Kirche. Jesus hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen auf dieses Bekenntnis. Das ist uns bekannt. Die drei Elemente nie vergessen. Verkündigen, verherrlichen, vertrauen. Viertes Lebenszeichen. Wir sind bereits schon beim vierten Lebenszeichen. Das sind alles die geistlichen Segen. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen im Himmel, in der Welt Gottes gesegnet hat, durch Jesus Christus. Verstehen wir den Zusammenhang? Jetzt tun ich sie aufführen. Ja. Viertes Lebenszeichen, das ist ja was Gewaltiges. Aber ich tue es laut verkündigen, ich schiere mich nicht, ich halte mich nicht zurück. Das vierte Zeichen ist, der Satan ist entmachtet. Die griechische Bezeichnung bedeutet inoperativ. Er kann denen nichts mehr antun, die in der Gemeinde, die in der Heiligung sind, denen die Schuld vergeben ist. Der Teufel ist entmachtet. Er hat keine Energie. Er kann uns nicht mehr angreifen. Ich lese vor. Weil nun die Kindlein, unterstreiche Kindlein, das ist so herzig, dass der Verfasser nicht Kinder sagt, sondern er will einfach die Liebe Gottes zu uns Menschen ausdrücken, indem er die Verkleinerungsform benutzt und redet von den Kindlein. Ja? Kindlein, das ist sowas von Zartes, das ist sowas von Nettem, sowas von Fröhlichem. Also nochmal, weil nun die Kindlein teilhaben an Fleisch und Blut, das heißt Menschennatur, nahm er freiwillig in ganz derselben Weise teil an denselben Dingen, jetzt kommt's, damit er durch den Tod, nicht durch die Auferstehung, damit er durch den Tod den entmachte, der die Kraft, die Herrschaft über den Tod hat, den Teufel. Der Teufel ist derjenige, der alle die in Empfang nahm, die aus dem Paradies vertrieben, nun ihr eigenes Leben geführt haben. Das, er hat die Macht über den Tod. Wie heißt es bei dem Kirchenwort von Jesus? Ich werde meine Kirche bauen, auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis. Und die Tore des Hades, wo der Teufel ist, werden keine Gewalt haben über denen, die zu dieser Kirche gehören. Matthäus 16, Vers 17 und 18. Bitte, das ist wichtig. Der entscheidende Punkt, ja, der entscheidende Punkt, ich sage das in großer Bescheidenheit, aber auch mit großer Überzeugung. Der Tod hat keinen Anspruch mehr auf mich, weil meine Schuld bezahlt ist, weil ich in der Gemeinschaft mit Gott leben darf. Und weil ich durch den Prozess der Heiligung gehe und weil Christus an meiner Seite ist. Das ist der entscheidende Punkt. Der Satan ist entmachtet. Er ist inoperativ. Er kann nichts mehr uns angreifen. Ich tue jetzt nur verkündige, wir dürfen nicht diskutieren. Das könnten wir nicht sehr viel diskutieren, aber das ist der entscheidende Punkt. Satan keinen Zugriff mehr zu mir. Halleluja. Ach, ist gut. Lebenszeichen. Befreit von der Knechtschaft der Todesangst. Und so die Befreite, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tode waren. Ist das nicht das Kennzeichen von unserem Leben? Die ganze Arbeit, das Leben zu verlängern, ist letztlich immer die Angst vor dem Tod. Ich hatte ja die Gelegenheit, dass ich jetzt im Spital war. Da sind mir immer wieder Menschen begegnet, die schlicht und ergreifend Angst vor dem Tod hatten. Und dann flüchtet sie sich, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, da gar nicht weit von hier, von dem ich hoffe, dass er eines Tages herkommt, der rettet sich in die Wiedergeburt. So was von Dummem. 27 Jahre. Also der Grundgedanke ist, dass wir durch Christus jetzt eine ewige Heimstatt beim Vater haben. Eine Wiedergeburt im Sinne von Religionen. Buddhismus, Hinduismus und was auch immer. Die einzige Wiedergeburt, die es gibt, ist die Wiedergeburt durch den Glaube ins Reich Gottes. Wir werden in diesem Leben schon wiedergeboren für die Welt Gottes. Einfach das nur ganz kurz. Also ich sage nur mal, was verkündigt wird durchs Evangelium. Durchs Evangelium wird verkündigt, dass wir keine Angst mehr zu haben brauchen vor dem ewigen Tod. Weil der ewige Tod verschlungen ist durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus. Das ist der entscheidende Ausdruck. Jetzt heißt, denn keineswegs nimmt er sich der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Zweimal in der Gegenwartsform wird ausgedrückt, er kümmert sich um uns. Also jetzt haben wir all das gehört über die Heiligung, wir haben das gehört über die Entmachtung, jetzt kommt der Gedanke, wir haben einen guten Hirten, der für uns da ist. Das ganze Kapitel Johannes 10 handelt nur von diesem einen, dass wir in Jesus Christus den Hirten haben, der uns versorgt. Geist, Seele und Leib, der uns führt, der uns schützt. Und wir kennen den Psalm vom guten Hirten, Psalm 23, das ist der Psalm, wo sich durch die ganze Geschichte gezogen hat, der gute Hirte. Ich will da nicht weiter, Text des Lebenszeichens, Jesus, unser Hirte. Hier, eine weitere Frucht, eine weitere Segnung, die uns gegeben ist, wenn wir zu Christus gehören. Dann haben wir siebte, jetzt kommt so etwas wie der Höhepunkt. Darüber werde ich das nächste Mal dann ausführlicher handeln. Aber hier wird es erwähnt, nämlich Vers 17 lesen wir. Deshalb war er verpflichtet, in jeder Hinsicht den Geschwistern gleich zu werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester im Dienst vor Gott, mit der Absicht, dem Volk die Sünden zu vergeben. Denn weil er selber durch sein Leiden Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Ich will hier nur eines unterstreichen. Die siebte köstliche Frucht ist, dass wir einen Hohepriester haben, der zu Rechten Gottes auf dem Thron der Gnade sitzt. Und wir dürfen in all unseren Versuchungen, in all unseren Anfechtungen, in all unseren Nöten, in all unseren Schwierigkeiten, dürfen wir vor ihm erscheinen, weil er selber in seinem Leiden versucht worden ist. Ich gebe die letzte Versuchung von Jesus kurz zur Erinnerung. In Johannes 12, die Verse 24, 25, 26, 27, da hatte Jesus den Horror vor dem gewaltsamen Tod, der auf ihn zukommt. Johannes 12, müsst ihr nachlesen. Und dann hören wir das Selbstgespräch von Jesus, wo er sagt, was soll ich jetzt sagen? Vater, errette mich aus dieser Situation. Nein, dazu bin ich in die Welt gekommen. Vater, verherrliche du dich durch meinen Tod. Ich finde das eines der eindrücklichsten Beispiele. Uns sind normalerweise die Versuchungen Jesu am Anfang seiner Karriere bewusst, die wir nachlesen können in den Evangelien, Matthäus 4 zum Beispiel. Aber das ist die letzte Versuchung, die ist eigentlich gleich mit der Gethsemane-Versuchung, aber wunderbar zusammengefasst. Und ich habe beobachtet, dass das weitgehend unsere Versuchung auch ist. Vater, errette mich vor dem Problem, das ich jetzt habe. Vater, befreie mich jetzt auch von dieser Krankheit und so weiter. Jesus sagt, nein, verherrliche du dich. Da haben wir wieder einen Ausdruck von, verherrliche du dich. Und da kommt die Antwort, ich habe den Namen verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Also, der Hauptgedanke, Jesus ist unser Hohepriester, der uns in all unseren Situationen helfen kann. Und ich schlage jetzt vor, dass wir eine kurze Zeit verwenden und uns mal im Stillen Gedanken machen über die Anfechtung, über das Problem, über die Schwierigkeit, die ich jetzt heute habe. Und dann wollen wir in der Stille das wirklich vor unseren Hohepriester bringen und ihn darum bitten, Herr, eile und hilf mir in der Situation. Ich sage es nochmal, ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir solche Gelegenheit haben. Wir haben Gelegenheit zum Loben, wir haben Gelegenheit zum Lobpreis und Danke. Jetzt geht es darum, weil er gelitten hat, weil er in Anfechtung war, weil er in der Versuchung war, in seinem schweren Leiden, hat er Hilfe erfahren, indem er vor den Thron Gottes gekommen ist. Und deshalb wollen wir jetzt ein paar Minuten dazu verwenden, dass wir in Stille an unser jetziges Problem, unsere Versuchung, unsere Herausforderung, die wir haben, denken und ihn darum bitten, du Hohepriester, komm zur Hilfe, eile, mir zu helfen. Ja? Und ich werde dann abschließen. Das können ganz kleine Dinge sein, mit denen ich nicht fertig werde. Es können Dinge sein, die mich heute in besonderer Weise umtreiben, die mich quälen, wo ich nicht weitersehe, wo ich unsicher bin. Bringt's vor unseren hohen Priester. Wir sind seine lieben Kindlein. Er wartet darauf. Amen. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen segnet heute und morgen und in der kommenden Woche im Himmel, in der Welt Gottes, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.